Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, auf die ich mich wirklich diesmal ganz, ganz, ganz besonders toll gefreut habe, weil es ist mir gelungen, den Autor von dem Buch hier dabei zu haben, das ich jetzt schon in letzter Zeit einige Male erwähnt habe und was mich auch inspiriert hat, nochmal über ein paar A-Team-Folgen mit dem guten Clemens zu sprechen. Nämlich, es ist mir gelungen, den lieben Tobias Largo hier zu haben, der das Buch Absolut A-Team, das Insider-Buch über die Action-Serie geschrieben hat, das man jetzt natürlich auch komplett überall kaufen kann, naja, überall, zumindest auf einer Internetseite, die in den Shownotes verlinkt sein wird. Und in dem Zusammenhang, hallo Tobias.
Hallo Gregor.
Ach, schön, dich hier zu haben.
Ja, lange hat's gedauert, aber jetzt hat's geklappt.
Ja, es ist wirklich toll. Ich muss sagen, du hast ja, ich bin ja auf das Buch, ne? Also du hast ja im Prinzip, man kann sagen, das deutsche Standardwerk zum Thema A-Team geschrieben.
Es ist das Standardwerk, ja. Es gibt auch weltweit nichts Vergleichbares. Und das ist halt das, was es gibt. Ja, das umfangreichste Buch, was es jemals über diese Serie gab und weit und breit das einzige auch. Ja.
Es ist eigentlich total erschreckend, dass es da nicht mehr drüber gibt, ehrlich gesagt, weil das auch so eine Kindheit prägende Serie war. Und ich muss immer noch über den, und ich weiß, dass du darüber auch gelacht hast, der gute Clemens hat gesagt, das Buch ist ein Serrano-Schinken von Buch.
Ein Serrano-Schinken von Buch. Das hat mein Comiczentrum voll ins Schwarze getroffen. Das hat mich sehr gefreut, ja.
Es ist großartig, ne? Es ist wirklich, es ist 300 Seiten stark. Mhm. Es ist wirklich reichlich bebildert, was für mich sehr, sehr gut ist.
Ja.
Und ich erspare dir die Frage nach dem Hörbuch, die ich normalerweise Hörbuch stelle an solchen Stellen. Machst du mir ein Hörbuch?
Bei allem Wohlwollen, lieber Gregor, das ist sehr unwahrscheinlich.
Das dachte ich mir auch. Dann werde ich es doch lesen und ich verspreche dir, ich werde es lesen. Gut. Ich höre jetzt ein paar Leute schon im Hintergrund lachen, weil ich weiß, ich kaufe häufiger mal Bücher und lese die dann nicht oder frage danach Leute nach Hörbüchern oder so. Aber ich kaufe sie halt gerne, weil ich irgendwie, ein Buch hat schon irgendwie was und so. Und als ich auf dein Buch gestoßen bin, ne, ich bin auf Twitter oder na, X jetzt darauf gestoßen, weil der TV-Serienstars-Podcast deine Kickstarter-Kampagne retweetet hat, wo sie halt das Buch, wo man das halt letztes Jahr so im Oktober rum noch unterstützen konnte. Und das Ziel ist ja dann auch erreicht worden. Und
ja,
dann gehöre ich auch zu denen, die das die erste Lage von diesem Buch halt bekommen haben. Und als ich es dann in meinen Händen hielt, muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein richtig krasser, fetter Schinken ist, ehrlich gesagt.
Das war für mich auch nicht absehbar am Anfang. Das war nicht vorhersehbar für mich. Ja, das hat sich alles so im Laufe der Zeit entwickelt. Und ganz ehrlich, wäre mir am Anfang klar gewesen, wie viel Zeit das erfordert, wie viel Aufwand das ist, welche Fragen man alle klären muss. Wahrscheinlich hätte ich gesagt, nee, hier, mach mal schön selber. Ja, es war nicht so, dass ich irgendwann voller Euphorie gesagt habe, hey, jetzt schreibe ich ein Buch über das A-Team, sondern es war eher so aus einer Stimmung heraus, weil ich keine Antworten gefunden habe auf meine Fragen zur Serie. Mhm. Und die Schlussfolgerung war dann, ja gut, wenn es das nicht gibt, wenn es keiner macht, dann muss ich das halt alles selber machen. Das war der Anfang und das hat auch einige Zeit gedauert.
Das glaube ich dir. Ich war damals so verwundert. Ich habe im Oktober das dann mit gebackt, sagt man ja, glaube ich, bei Kickstarter.
Ja.
Und das hieß ja dann so grob was für Weihnachten angekündigt. Da habe ich mir gedacht, dafür, dass du jetzt die Kampagne machst, war es ja irgendwie dann schon fast eigentlich fertig. Das war ja auch in der Kampagne zu sehen. Also im Prinzip hast du es geschrieben und dann die Kampagne dazu gemacht, oder?
Ja, das ist richtig. Ich war in meiner Zeitplanung allerdings sehr, sehr optimistisch. Und wie das manchmal so ist, es gibt da Faktoren, auf die man einen nur begrenzten oder gar keinen Einfluss hat. Und dementsprechend hat sich das dann alles nach hinten verschoben. Aber ich wollte bei der Qualität des Buches oder bei der Ausstattung wollte ich keine Abstriche machen. Und so etwas zu layouten, also dass es auch wirklich professionell aussieht und professionell ist, da sind über 380 Fotos und Abbildungen im Buch auf 324 Seiten. Das ist leider nicht mal eben so zu machen.
Das glaube ich.
Und die Druckerei hat ein einzelnes Testexemplar gedruckt, ein einziges Buch, das dann für meinen Layouter und für mich als Grundlage dafür diente, nochmal alles durchzugehen, nochmal auf Rechtschreibfehler zu schauen. Und du glaubst nicht, wie viele Rechtschreibfehler man findet, wenn man sie tatsächlich auf Papier liest und nicht bloß auf einem Bildschirm. Ja, das ist ganz erstaunlich. Und wir haben sehr, sehr viele Fotos uns nochmal vorgenommen, an den Kontrasten was geändert, an der Farbstärke, dann den Ausschnitt nochmal 5 mm nach links verschoben, so, solche Dinge. Und das kostet halt Zeit.
Das glaube ich. Also da bin ich eher total beeindruckt, dass ich das Buch jetzt seit 2 oder 3 Wochen hier mein eigen nennen darf. Dafür, dass es dann erst vor ein Dreivierteljahr gewesen ist, dass ich das kaufen konnte über die Aktion. Und danach, die war ja auch dann abgelaufen. Du hattest ja einen gewissen Betrag halt gesammelt, der ist ja auch erreicht worden. Danach haben noch Leute, auch unter anderem mich und sicher auch ganz viele andere Leute, noch gefragt, ob man noch irgendwie das Buch bekommen kann. Und dann hattest du ja schon angedeutet, dass sobald die es jetzt über die Supporter-Seite bestellt haben, sobald wir es bekommen haben, wird es danach halt eine Bestellmöglichkeit geben. Die gibt es mittlerweile, absolut A-Team.de.
Genau.
Da kann man es kaufen. Es ist wirklich ein unfassbar tolles Buch. Also die Aufmachung absolut großartig.
Die Kickstarter-User haben das Buch alle vorab bekommen. Und jetzt ist es halt im freien Handel erhältlich. Ja. Und der Anspruch war halt, wenn jemand heutzutage schon ein gedrucktes Buch kauft, dann muss das auch etwas Hochwertiges sein. Also ein Buch, das man sich gerne ins Regal stellt, in dem man gerne schmökert, in dem man auch garantiert Neues entdeckt. Und das war der Anspruch. Also das Ziel war, dass der Leser auf jeder Seite sagt, oh, das Foto habe ich ja noch nie gesehen. Und die Information ist aber neu. Ach, das wusste ich ja noch gar nicht. So, und das war der Anspruch. Inwieweit der dann erfüllt wurde, das darf und muss der Leser entscheiden. Mhm. Aber ich denke schon, dass das etwas sehr Vorzeigbares ist.
Ja, absolut, absolut. Absolut A-Team.
Absolut A-Team, genau.
Ja. Das führt mich übrigens zu der Frage, wie bist du zum A-Team gekommen? War das so hier Kindheit, RTL gucken und
Das ist fast richtig, was du sagst. Es war Kindheit und ARD gucken. Also das A-Team lief ja ganz zu Anfangs, was kaum noch jemand weiß, tatsächlich bei den Öffentlich-Rechtlichen im Ersten. Mhm. Ja, und zwar ab 1987, Frühjahr 1987, und ich bin Jahrgang 79. Mhm. Insofern saß ich irgendwann mal am Vorabend vor dem Fernseher, durfte Fernsehen und habe da das A-Team entdeckt. Ich weiß leider nicht mehr 100%ig, was die erste Folge war, die ich im Fernsehen gesehen habe, aber ich muss sofort angefixt gewesen sein, weil das anders war als alles, was es bislang im deutschen Fernsehen zu sehen gab. Ja, 1983 startete das A-Team in den USA. Weißt du, was bei uns 1983 startete im deutschen Fernsehen?
Der
Musikantenstadel.
Ach so.
Ja, und also das sagt doch schon alles.
Auf Achse, glaube ich.
Das mag sein, aber mit dem A-Team, es war nichts vergleichbar mit dem A-Team. Und insofern, diese 4 Typen, diese 4 unterschiedlichen Charaktere, die Action, die Stunts, die Prügeleien, die Verfolgungsjagden, das hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Und es hat mich lange, lange nicht losgelassen.
Ja, es ist eine Serie, die uns zeigt, dass man durchaus seine Probleme mit Gewalt lösen kann und trotzdem niemand verletzt wird.
Ja, das ist halt das große Missverständnis bei dieser Serie. Das wird der Serie ja quasi bis heute vorgeworfen, dass diese Serie gewalttätig sei. Das ist aber nicht so. Das ist Cartoon-Gewalt. Das ist Comic-Gewalt.
Ja.
Also selbst die seriöse DPA schrieb in einem Nachruf auf George Peppard, die Serie war eine der beliebtesten in vielen Ländern, vielleicht weil sie eine der brutalsten war. So, das ist natürlich vollkommen am Thema vorbei. Das A-Team war nicht brutal. Es war ein Live-Cartoon. Es war Tom und Jerry mit realen Schauspielern. Hm. Und so muss man das sehen. Und auch als 8-Jähriger oder 10-Jähriger hat man dafür schon ein Verständnis und ein Gespür. Ja? Wenn jetzt BA als Beispiel einem Typen gegenübersteht, das sieht man im Pilotfilm schon, das sieht man in späteren Folgen, und der Typ haut BA voll 1 auf die 12 und BA hebt nicht mal seine Hände hoch, um sich zu schützen. So, und dann bleibt der andere Typ stehen, wundert sich, dass BA nicht reagiert, und dann holt BA aus und versetzt dem anderen einen Schlag ins Gesicht. Ja? Und der Bösewicht wehrt sich nicht. Ja? Das ist ja nicht real, das ist Comic-Gewalt. Und darin liegt auch ein Teil der Komik der Serie.
Absolut. Also in den 60ern hätte man noch so Bam, Boom, Bang, so weißt du, so einblenden.
Wie bei Batman.
Ja, genau. Ja, weißt du, das sagst du so leicht mit der 8-9-Jährige, also ich war ja im ähnlichen Alter. Also ich hatte das auch verstanden, aber meine Oma, bei der ich aufgewachsen bin, die hat das nicht ganz verstanden. 18 war da für mich hart verboten. Der Kompromiss war für mich Knight Rider. Also es mit dem Auto ging, aber das nicht mit den Typen mit den Gewehren. Das war dann immer für mich noch der besondere Reiz, weil immer, wenn ich das dann so heimlich halb geguckt habe, dann so bei Kumpels oder mal, wenn sie nicht aufgepasst hat oder so, weißt du, dann war das noch so doppelt der Reiz und so. Und aber die Liebe fürs A-Team war da auf jeden Fall auch schon da halt, ne?
Also auch ich musste Überzeugungsarbeit leisten bei meiner Mutter, dass ich mir die Serie angucken durfte. Und das Argument, ja, meine Klassenkameraden, die dürfen ja auch alle, das hat nicht wirklich funktioniert. Aber naja, also es war halt wichtig. Ne? Es war halt eine sehr, sehr einmalige und coole Serie. Und man muss sich ja auch vor Augen halten, damals war es so, wenn man eine Folge nicht gesehen hat, dann hatte man halt Pech. Ja. Ja? Du konntest das nicht abrufen, streamen. Was war denn streamen? Gab es nicht. Ja? Da musste man halt darauf hoffen, dass diese eine spezielle Folge, die man nicht gesehen hat, vielleicht in einem halben Jahr irgendwann wiederholt wird. Ja? Sonst hatte man Pech.
Ja, stimmt. Krass, ne? Das stimmt. Ich glaube, da gab es noch Nachtwiederholungen und so, aber das hat man ja nicht, ne? Machen wir uns nichts vor, ne? Das hat man ja nicht gesehen. Ich kann ja sagen, als Kind war eine meiner ersten Wetten, an die ich mich erinnern kann, an die ich mal gewonnen habe, weil ich neige dazu, eine große Klappe zu haben und dann zu verlieren, ehrlich gesagt. Ne?
Oh, okay.
Aber mal eine Wette, die ich gewonnen habe, war, ich weiß das noch wie heute, dass ich mit einem Kumpel in der A-Team-Folge, und das war die Pilot-Episode, und dem Kumpel, die haben wir so nachträglich noch, also die lief einfach irgendwann nochmal, aber da hatten wir schon lange die Serie gesehen. Und dann habe ich ihm gesagt, dieser Typ da, das ist Faceman. Und er sagte, nee, das ist doch nicht Faceman, Alter, der Typ. Und dann hat es eine halbe Stunde gedauert, bis Murdoch ihn irgendwann Faceman genannt hat, den guten Tim Dunnigan, weißt du?
Tim Dunnigan, jawohl.
Ja, genau. Mhm. Und dann hatte ich die Wette gewonnen, das ist einer, wahrscheinlich auch mal der Höhepunkt meiner Wettkarrierezeit gewesen, aber da haben wir der Pilotfilm lief und der hatte das nicht auf dem Schirm, dass es im Pilotfilm einen anderen Darsteller für Faceman gegeben hat.
Um was habt ihr denn gewettet?
Ich glaube, ein Eis war es.
Ein Eis? Ja, okay, gut.
War schmerzbar. Wahrscheinlich war es auch unser Eis in der Heimat. Wir haben bei mir geguckt, also. Ne? Ja, aber ich habe, also in deinem Buch, ich habe die ganzen, also das Inhaltsverzeichnis ist ja wirklich sehr, sehr reichlich. Ne? Also so ein kompletter Abriss durch die Serien, ne, von wie alles begann, Castings, die ganzen Staffeln, so die Schwerpunkte, die sie hatten. Ne?
Genau, also das Buch ist einmal chronologisch und einmal thematisch aufgebaut. Du musst das nicht von vorne bis hinten, von A bis Z durchlesen, um dir da ein Verständnis für die Serie zu bilden oder um dein Wissen über diese Serie zu erweitern. Die einzelnen Kapitel, die sind so das Van-Kapitel, Interviews mit den Stuntmen, Merchandising oder was auch immer. Das sind so thematisch abgeschlossene Kapitel und der Episodenguide ist so der Nachschlageteil des Buches. Das heißt, wenn du jetzt am Wochenende auf RTL Nitro ein, zwei Folgen dir anguckst oder du hast die DVD oder die Blu-ray, dann kannst du das Buch aus dem Regal nehmen und mal gucken, was gibt's denn da noch so an Hintergrundinformationen speziell explizit zu einer bestimmten Episode. Das ist so der Gedanke.
Ja, momentan gibt es die also im Stream so inkludiert nicht bei irgendeinem der Dienste. Es gibt eine DVD-Box, gerüchteweise soll es demnächst irgendwann vielleicht nächstes Jahr auch noch eine Blu-ray-Box auf Deutsch vom A-Team geben, gerüchteweise.
Hm? Es gibt seit Jahren bringt Universal immer mal wieder DVD-Boxen raus in unterschiedlichen Designs und es gibt die Serie auch auf Blu-ray. Aber die ist für den englischen Markt produziert worden. Die kann man aber hier auch problemlos abspielen. Das heißt, du hast dann die ungeschnittene Originalversion. Die kannst du dir auf Blu-ray jetzt schon ansehen, wenn du dir das, wenn du dir die Serie aus England bestellst. Gibt's über alle möglichen Online-Kaufhäuser. Und die Information, dass es die Serie möglicherweise auch auf Deutsch ungeschnitten auf Blu-ray geben könnte, ist auch zu mir durchgedrungen.
Da hoffen wir mal, dass da was passiert. War A-Team
eigentlich... Da passiert, da, glaube ich, da wird auch, was passieren. Nee, also das kann ich dir sagen, aber es ist noch nicht offiziell. Da wird was passieren.
Ja, ja, das habe ich, das kann man auch sich ein bisschen ableiten aus anderen Veröffentlichungen.
Genau, ganz genau.
Sagt der Typ, der heute eine MacGyver-Box, eine MacGyver-Blu-ray-Box in den Warenkorb gelegt hat und schon mit der Knight Rider-Box, liebäugel. Aber
okay.
Das sind andere Geschichten. Aber ist denn eigentlich das A-Team, weißt du das, ob das, ist das hart geschnitten, ist das geschnitten gewesen in Deutsch?
Ja. Das ist
also erheblich
geschnitten worden.
Okay.
Ja, also es ist so. Erstmal hat die ARD ja grundsätzlich die Serie nicht als Ganzes gekauft, sondern ziemlich geflattert. Die ARD hat 26 Folgen aus den ersten drei Staffeln sich ausgesucht, nach Kriterien, die nicht bekannt sind. Es heißt, es wurde ausgewählt nach dem Gewaltanteil. Oder nach Qualität, was auch immer das sein soll, wie auch immer man das definiert. Aber die ARD hat nicht mit dem Pilotfilm gestartet, sondern mit, weiß ich nicht, mit irgendeiner Folge mittendrin. Ja, also die Ausstrahlungsreihenfolge ist in Deutschland sowieso eine Komplettkatastrophe.
Wie war oft so, ne?
Und ab 1990 hat dann RTL übernommen. Die haben dann auch die Folgen, die nicht von der ARD gekauft wurden, synchronisieren lassen und dann in einer, naja, zumindest halbwegs chronologischen Reihenfolge ausgestrahlt. Und die haben dann auch mit dem Pilotfilm angefangen. Und sowohl bei der ARD als auch bei RTL wurde geschnitten.
Ich habe, wenn ich mal so in die Kapitelübersicht gucke, glaube ich, werde ich das Buch nicht ganz chronologisch lesen, weil es gibt ein paar Kapitel, die mich anspringen, weil ich da wirklich aktuellen Interesse dran habe. Ich glaube, das vielleicht dunkelste Kapitel wird wahrscheinlich das A-Team und die Frauen sein.
Das dunkelste Kapitel.
Oder das vielleicht ein bisschen schwierigste aus heutiger Sicht, oder?
Naja, das ist ja kein Geheimnis, dass Frauen in dieser Serie wenig Platz hatten. Ich habe mehrere Frauen gesprochen, die an der Serie auf die ein oder andere Weise beteiligt waren und mir ihre Eindrücke geschildert haben. Leider nicht Melinda Collier, die Amy Allen gespielt hat. Die hat ja zwei Anfragen von mir bekommen. Eine habe ich sogar persönlich bei ihr eingeworfen, aber die hat sich nicht gemeldet. Es hätte mich auch erstaunt, wenn die Interesse an einem Gespräch gehabt hätte. Aber ich habe mit Vinil gesprochen, das war die Maskenbildnerin des A-Teams in den ersten vier Staffeln. Ich habe mit Elena Schulmann persönlich gesprochen, das war die Haarstylistin, die Setfriseurin beim A-Team. Und mit einer Drehbuchautorin, Babs Grayhowski. So, und die haben mir alle unabhängig voneinander übereinstimmend gesagt, dass das vom Konzept der Serie keine Serie war, die für Frauen geeignet war. Ja, also als Zuschauerinnen, ja, okay, das mag sein, aber das Konzept des A-Teams, das war, der Fokus war auf den vier Typen. Ja, und Frauen waren da halt nur schmückendes Beiwerk am Rande. Und die ein oder andere Frau hat das da auch zu spüren bekommen, vor der Kamera.
Amy beispielsweise, ne?
Genau, genau. Die hat es nicht auf die höfliche Art erfahren, dass sie gefeuert wurde, sondern es wurden Drehbücher verteilt für die nächste Folge und sie hat keins bekommen.
Ich habe kein Drehbuch für dich, Schatz.
Na, ich weiß nicht, die Produktion hat da jedenfalls keine glückliche Figur gemacht. Es ist auch nicht so ganz klar, wer da letztlich die Entscheidung getroffen hat, aber entweder war es so, sie hat überhaupt kein Drehbuch bekommen oder als sie dann eins bekommen hat, hat sie festgestellt, dass sie gar nicht mehr vorkommt. Und so hat sie rausgefunden, dass sie gefeuert wurde.
Die harten 80er. Ne?
Das war nicht sehr stilvoll.
Aber ich finde das total faszinierend. Du sagst, du hast da mit den Leuten gesprochen. Das heißt, die Recherche, also die Interviews, du hast ja mit vielen Leuten hinter der Kamera gesprochen. Also mit den Leuten, die jetzt, also sagen wir uns jetzt vor, du hast nicht mit Mr. T gesprochen für dieses Buch.
Nicht ich habe mal mit seinem Manager telefoniert, aber mit Mr. T habe ich nicht gesprochen.
Nein. Oder mit Doc Benedict oder mit Dwight Schultz oder so. Also die kommt man wahrscheinlich nicht ran halt, ne?
Doc Benedict habe ich zweimal auf einer Convention getroffen und wir waren per E-Mail in Kontakt. Und Dwight Schultz habe ich auch mal auf einer Convention getroffen. Aber ich habe keine klassischen Interviews mit diesen Leuten geführt. Das wäre auch nicht zielführend gewesen, weil gerade die Hauptdarsteller, gerade die Leute vor der Kamera, das sind ja nun die Leute, die sowieso schon 250 Mal die gleichen Fragen beantwortet haben zu der Arbeit an dieser Serie. Ich habe mich auf die Leute konzentriert, die noch nie ein Interview gegeben haben. Ich habe zum Beispiel mit Tony Brubaker gesprochen, das ist das Stunt-Double von Mr. T. Okay. Und mit Norman Howell. Norman Howell ist der Stuntman, der Dirk Benedict gedoubelt hat. Die sehen sich auch unglaublich ähnlich.
Also die Stunt-Double oder die... Nein, die Stunt-Double sehen alle gleich aus. Nee, man, ich bilde mir ja heute ein, wenn ich das A-Team angucke, man sieht heutzutage, siehst du genau ab, wann der Stuntman übernommen hat.
Ja, ne? Das ist auch so. Aber der Maßstab, ja, es ist eine zeitgenössische Serie der 80er Jahre. Ja. Man kann nicht die Standards anlegen, die man jetzt an Breaking Absolut. Bad oder Mad Men oder sowas anlegen würde. Damals in den 80er Jahren war das nicht nur vollkommen in Ordnung, wie es gemacht wurde, sondern das war der Standard. Man darf nicht vergessen, das A-Team war eine Primetime-Show. Das lief um 8 o'clock. Ja? Mhm. Und die Fernsehröhren, die Bildröhren waren einfach viel kleiner damals. Die Bildschirmauflösung war viel, viel grobkörniger als heute. Und vor allem, kein Mensch hatte in den 80er Jahren die Möglichkeit, eine Szene immer und immer wieder neu anzugucken.
Ja, ja. Ich habe letztens hier mit langsam Vorspulen gemacht, weil ich den Stuntman sehen wollte, wie der aussieht, der George Peppard gespielt hat, als er dann plötzlich einen Roundhouse-Kick in der Luft machen konnte.
Das war wahrscheinlich Bob Orison.
Das ist keine Ahnung. Auf jeden Fall war der deutlich jünger, als George Peppard gewesen ist.
Na, dann war es vielleicht doch jemand anders.
Aber ich finde das total faszinierend. Das heißt, diese ganzen Interviews hast du live in den USA geführt? Also du bist da hingefahren zu den Leuten?
Ich war mehrfach in Los Angeles und habe vor Ort recherchiert und habe Leute auch persönlich getroffen, ja. Also einige Interviews habe ich übers Telefon gemacht und andere Interviews habe ich persönlich gemacht. Also nicht jeder der Crewmitglieder wohnt noch in Los Angeles oder im Großraum Los Angeles. Zum Beispiel Stephen Chambers, Stunt-Double von Dwight Schultz, Murdoch, der ist irgendwann nach Utah, glaube ich, gezogen. In die Nähe von Reno. Mhm. Ja. Und ja, aber einige habe ich persönlich getroffen, ja.
Das finde ich total. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das von denen auch durchaus positiv aufgenommen wurde, dass da mal jemand, da kommt der Journalist aus Deutschland, über den Teich. Kommt her und will interviewen. Nach etwas, was wir vor 40 Jahren gemacht haben.
Ja, das fanden einige Leute tatsächlich am Anfang auch sehr, sehr merkwürdig. Aber wenn man sagt, hey, ich setze mich die 9000 Kilometer ins Flugzeug, ich komme zu dir, wir gehen essen in ein Restaurant deiner Wahl, ich lade dich ein, ist das natürlich, das unterstreicht dann natürlich die Ernsthaftigkeit des Ganzen.
Oder dass es eine Falle ist.
Nein. Also die Leute, die mit mir gesprochen haben, die waren alle sehr, sehr höflich und sehr, sehr auskunftsfreudig und auch sehr, sehr ehrlich. Es ist ja so, dass nicht jede Folge des A-Teams gleichermaßen gelungen ist und auch nicht jede Entscheidung der Produktionsfirma richtig war. Und darauf weise ich auch explizit hin. Ich habe so weit wie möglich, so wie das nach der langen Zeit möglich ist, habe ich mich an den Fakten orientiert und die Fakten beschrieben und eingeschätzt und analysiert und gewichtet und so weiter. Aber wenn du dir jetzt den Episodenguide anguckst, also da ist schon mitunter ziemlich viel Schund dabei, gerade zum Ende der Serie. Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ja, da ist also Gottes Willen, mein Gott, was sind da schlechte Folgen bei?
Ich kann dir sagen, ich habe jetzt im Moment dass ich die beiden Hulk Hogan-Folgen besprochen habe, habe ich auch gleich noch weitergemacht mit Boy George und habe noch ein paar andere Folgen mir aus der vierten Staffel angesehen und gedacht, Alter, was ist denn aus dem Konzept geworden? Warum können die sich sesshaft in Los Angeles aufhalten? Warum können die alle irgendwie ein Gewerbe nachgehen? Die werden offensichtlich nicht mehr gejagt und irgendwie sind nur noch irgendwie Prominente und Fußballspieler dabei, also Footballspieler.
Ja, wenn man die innere Logik der A-Team-Welt allzu sehr hinterfragt, man muss sich schon noch ein bisschen darauf einlassen. Ja? Und also wenn das A-Team eingesperrt wird, dann natürlich immer in einem Raum voller Werkzeug. Ja? Ja, und wenn ein Auto flüchtet, dann schlagen die Projektile immer parallel zur Fahrspur ein. Und wenn jemand getroffen wird, George Peppard oder wer auch immer, dann hat er natürlich zufällig eine schusssichere Weste an. Ne? Und natürlich kann man auch mit einem großen schwarzen Van, mit einem auffälligen roten Streifen als gesuchter Flüchtiger als Fahnenflüchtiger durch Los Angeles und die USA fahren, ohne dass das auffällt. Und natürlich kann das A-Team immer rechtzeitig vor Colonel Decker flüchten, weil seine Sirenen immer schon 5 Meilen entfernt zu hören sind. Ja, das sind Dinge, die man nicht hinterfragen kann. Das ist dann halt die innere Logik der A-Team-Welt. Und das macht's aber auch ein bisschen aus. Das macht auch ein bisschen den Charme aus.
Absolut. Und gerade diese Serien, ich habe es mal beschrieben als die 80er, das war durchaus ja viel Fernsehen, auch zu der Zeit war sehr formelhaft. Aber das A-Team war noch formelhafter als viele andere Serien, weil die einen sehr ähnlichen Ablauf hatten. Oder bestimmte, sagen wir mal, sie waren die Könige der wiederkehrenden Elemente, die, wenn man die in die Anfangszeit auch guckt, weißt du, die Befreiung von Murdoch aus dem aus der Klinik, ne, beispielsweise, ne, dann ja. dann Mr. Kim oder, also du weißt ja, der
Kontakt, du meinst Mr. Lee,
genau, die Kontaktaufnahme.
Darauf muss ich jetzt bestehen. Mr. Lee von der chinesischen Wäscherei.
Richtig, genau. Ja. Genau. Also die Kontaktaufnahme, dann erstmal nehmen wir viel Geld, dann machen wir es aber dann doch am Ende für die Hälfte, ne? Dann so dieser übliche Ablauf, erst überraschen wir die Bösen, dann rumpeln die zurück, dann werden wir irgendwo eingesperrt, Gott sei Dank neben dem Propangasbesteller, der Munitionskiste und dem großen Panzer, bauen das uns zusammen und können uns dann final befreien, bevor wir nochmal abhauen, bevor Decker uns jagt und so. Also da war schon ein sehr wiederkehrendes Muster, aber das hat wirklich was Comichaftes, weißt du, da hat man sich so drauf gefreut, dass so wie die Ramrod-Verwandlung bei Saber Rider, wann kommt sie endlich? Und da fiel mir ein, als ich dann jetzt noch mal ein paar alte Folgen auch geguckt habe, ich glaube, meine erste A-Team-Folge oder die, mit der ich am allermeisten gebondet habe, ist Black Day at Bad Rock.
Das ist eine frühe Folge aus der ersten Staffel.
Sechste Folge, genau. Das ist auch eine der wenigen Folgen, wo jemand von denen mal angeschossen wird. Da ist ja Mr. T angeschossen worden, braucht eine Bluttransfusion von Murdoch und dann ist hier so die Kleinstadt und der Sheriff und dann die Rocker, die diese Kleinstadt bedrohen und diese Kleinstadt, die komplett nach Kulisse aussieht mit 3 Einwohnern und so. Aber das ist eine der für mich prägendsten A-Team-Folgen gewesen.
Ja, die lief auch tatsächlich recht früh und zwar im April 1987 in der ARD.
Ja, genau.
Blutsbande.
Richtig, Blutsbande. 16. April 1987, ist gut. Als hättest du ein Buch drüber geschrieben.
Ach, ja, könnte sein, ja. Du hast die Erfolgsformel des A-Teams angesprochen oder die Sendeformel. Genau. Diese Formel hat das A-Team am Anfang auch so erfolgreich gemacht. Es war dann die Formel, die zum Erfolg geführt hat. Am Anfang, da wurde noch ein bisschen hin und her experimentiert. Es gibt auch ein oder zwei düstere Folgen, die noch nicht diesen Humor haben, dieses Augenzwinkern. Wölfe in Uniform zum Beispiel ist eine sehr, sehr gut gemachte, spannende Folge aus der Anfangszeit, die aber noch fast ganz humorfrei auskommt. Und diese Erfolgsformel, die hat sich dann so herausgebildet. So, und diese Formel war dann auch sehr, sehr lange außergewöhnlich erfolgreich, aber irgendwann wurde genau diese Formel dann zur Belastung. Also die Wiederholung des Altbekannten, die Vorhersehbarkeit. Und das hat dann auch zum Quotenrückgang beigetragen. Das war nicht der einzige Faktor, aber das war einer der Faktoren. Und wenn du dir jetzt Folgen von Staffel 4 angesehen hast, dann wird dir auch nicht entgangen sein, dass versucht wurde, naja, mit so ein bisschen paar bunten Farbelementen in Form von Hulk Hogan oder von Boy George, diese Formelhaftigkeit wieder ein bisschen aufzubrechen. Das hat dann nicht mehr so richtig funktioniert. Da gibt es gute Folgen, da gibt es gute Geschichten, da gibt es gute Erzählstränge. Aber zum Beispiel diese Folge mit Boy George, ja, die ist, sagen wir, sie ist kontrovers. Ja? Und alleine die Vorstellung, was macht ein androgyner, englischer Popstar bei einer so maskulinen Show wie dem A-Team? Ja? Also das wirft schon Fragen auf. Und hast du die Folge mit Boy George dir nochmal angesehen?
Ja, ich habe die vor ein paar Tagen.
Ist dir an Boy George irgendwas aufgefallen?
Er ist nicht so bunt, wie ich ihn in Erinnerung habe und trägt viel Schwarz in der Folge.
Ja, der trägt ein Gewand von Jean-Paul Gaultier. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Okay. Also Boy George war wirklich mindestens, also die Hälfte der Zeit bekifft bei den Dreharbeiten. die Folge Cowboy George oder George der Cowboy auf Deutsch war die erste Folge, die nach Neujahr 1986 gedreht wurde. Und Boy George kam aus England und kam zum Drehort am ersten Tag und die versammelten Crewmitglieder haben sich dann um ihn herum gruppiert, um seine Ankunft zu bestaunen. Und was macht Boy George? Boy George baut sich vor den Leuten auf und verkündet: Also, Wenn ich hier nichts zum Rauchen bekomme, dann mach ich erstmal gar nichts. Und die Leute sahen sich beklommen an und sagten, naja, irgendjemand wird ja schon was besorgen können. Und wenn man sich die Folge mit den Geschichten der Crewmitglieder nochmal anguckt, also der war wirklich mindestens die Hälfte der Zeit bekifft. Wirklich. 80er Jahre halt. Die 80er Jahre.
Ich musste bei der Folge sehr viel unfreiwillig lachen, als er dann einfach neben diesem Flugzeug steht und die da drin gucken und sagen, ja, hier ist kein Cowboy George, und dann steht er einfach nur daneben in diesem, er wirkt einfach so komplett wie aus dieser Folge gefallen.
Das ist tatsächlich die beste Szene dieser Folge, weil sie so großartig inszeniert ist, ja, also Face vollkommen verwirrt und ahnungslos, und dann die ganzen anderen Geschäftsleute, die aus dem Flugzeug aussteigen und dann in unterschiedliche Richtungen gehen, und dann steht dahinter Boy George. Das ist sehr, sehr gut inszeniert.
Das ist toll, weil man sieht ihn nicht.
Das war gut gemacht.
Man sieht ihn in dem Moment erst, wo Face aus dem Flugzeug wieder rauskommt und sagt, da ist keiner mehr drin. Und der Typ nur sagt, hey, weißt du eigentlich, wer bist, kennst du einen Templeton Peck? Und so, das ist sehr gut gemacht. Du darfst halt nur nicht drüber nachdenken, weil das dieser Western-Club da irgendwie, mit wo 50 Leute reinpassen, mit $5 Eintritt da irgendwie 1,5 Millionen Dollar Gage irgendwie zusammen singen. So viel singen kannst du gar nicht, um das da reinzukriegen. Und so, das ist ja auch, sagen wir mal, das ist ja auch egal und so halt, ne?
Ja, das ist wieder die innere Logik der A-Team-Welt.
Richtig, richtig. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe dann, als ich jetzt so ein bisschen was aus der Staffel gesehen habe, habe ich dann doch eher so dieses alte Formelhaft oder dieses, was es so berühmt gemacht, das habe ich dann doch mehr vermisst, muss ich sagen. Und ich weiß noch, dass ich damals, ein ganz schlimmes Gefühl mit der fünften Staffel halt habe, mit dem, wie es ausgegangen ist, wie wahrscheinlich viele Fans halt, ne?
Ja, ja. Fest steht, die Produktion musste etwas ändern an dem Konzept. Das alte Konzept hat nicht mehr funktioniert und es musste etwas geändert werden. So, und mit dem neuen Konzept, mit dem neuen Ansatz, mit General Fulbright, Korrektur, nicht mit General Fulbright, sondern natürlich mit General Stockwell, die Produktion ist ein Risiko eingegangen und der Plan hat dann halt nicht mehr funktioniert. Das ist schade, aber das ist dann halt so.
Ja. Ja, das ist auch gut, da hast du halt schon gemerkt, das geht so vorbei und so und
ja.
Ne, also
Das A-Team wurde schlechter und gleichzeitig wurde die Konkurrenz besser. Und hinzu kommt noch, der Massengeschmack änderte sich. Man muss sich auch hier wieder, das gilt für jede Serie, vor Augen halten, eine Serienproduktion steht ja nie für sich alleine da, sondern sie bewegt sich immer in einem Spannungsverhältnis zu den Konkurrenzprogrammen.
Ja.
Und die Konkurrenz waren Sitcoms. Der neue Trend Mitte der 80er Jahre, das waren Sitcoms. Am Anfang der 80er Jahre, was hatten wir alles für Action-Serien? Ja? Wir hatten ein Colt für alle Fälle, Simon und Simon. Du hast genannt MacGyver. So, wir hatten Riptide, was auch noch aus der gleichen Produktionsfirma kam wie das A-Team. Und irgendwann war es dann auch genug. Und die neuen Sitcoms, das war zum Beispiel die Cosby Show.
Richtig.
Enorm erfolgreich, die Cosby Show. Ja. Und in direkter Konkurrenz zum A-Team lief Wer ist hier der Boss?
Ich habe auch gelesen, der Sendeplatz vom A-Team nach der vierten Staffel oder so, wurde von Matlock übernommen beispielsweise. Weil auch so Gerichtsserien und so plötzlich auch so, also sehr in war. Und Andy Griffith ist halt so eine Institution in Amerika halt gewesen ist. Aber klar, Sitcoms, wir reden hier über das war so das Jahr 87, wir reden über zum Beispiel Eine schrecklich nette Familie. Roseanne.
Ja, 86 wurde die letzte Folge vom A-Team gedreht.
Ja, also das ist so in diesem, ist unglaublich, dass Matlock 9 Jahre lief. Aber naja, gut. Aber gut, es ist halt so, weißt du, diese Glenn A. Larson-Serien, das war doch so, A-Team war doch eine Glenn A. Larson-Serie, oder? Verwechsel ich
Nein.
Das? Nee, ach verdammt, wieso denke ich das immer?
Stephen Cannell. Stephen Cannell Productions. Von Stephen Cannell stammt unter anderem The Greatest American Hero. Die Serie lief aber nie auf Deutsch.
Stimmt.
Und Hardcastle and McCormick lief auch bei uns, war aber wohl nie so ein Hit. Ich glaube, das lief damals auf Sat.1. Dann das Trio mit 4 Fäusten, Riptide.
Glenn A. Larson war A-Team, war Knight Rider. Aber meistens waren das so Serien, die ja auch nicht, sagen wir mal ehrlich, da waren keine Serien dabei. Diese Action-Konzepte waren meistens nach 3, 4, 5 Staffeln, also 5 war schon viel, ehrlich gesagt. Ne, wenn man sich so die anderen Serien anguckt, dieser Ära, da reden wir eher über 4 Staffeln.
Ja, Simon und Simon lief außergewöhnlich lange. Die hatten deutlich über 100 Episoden, warum auch immer. Aber das A-Team hatte im Grunde drei komplette umfangreiche Staffeln und zwei halbe. Also die erste Staffel hatte 13 Folgen und die letzte Staffel, die fünfte Staffel, hatte dann auch nochmal 13 Folgen. Man kann das ein bisschen unterschiedlich zählen, ob, je nachdem, ob man den Pilotfilm jetzt als Einteiler betrachtet oder als Zweiteiler. Aber die erste Staffel hatte 13 und die letzte Staffel auch. Und dazwischen liefen so 22 bis 25 Episoden pro Staffel.
Ja, wäre die Serie 10 Jahre später entstanden, hätte man noch versucht, sie über 100 Folgen wegen diesen Syndicate-Wiederholungsrechten zu wuppen. Weißt du, wo man ab 100 Folgen irgendwie in den Wiederholungen ganz anders bezahlt wird. Aber das war auch erst ein Konzept, was dann später so richtig groß wurde halt, ne?
Ich weiß nicht, ob diese Information so richtig ist. Also selbst Riptide, die nur auf drei Staffeln gekommen sind, lief dann irgendwann in Syndication. Ein Produzent, mit dem ich am Telefon sprechen konnte, hat mir dazu ein bisschen was erklärt. Und diese magische Zahl von 100, ich weiß nicht, woher diese Information stammt, aber ich habe die nicht. Und das A-Team ging auch irgendwann in Syndication, obwohl es weniger als 100 Folgen waren. Ich glaube nicht, dass die Zahl von 100 Folgen wirklich relevant ist. Mhm. Relevant ist für die Regionalsender, dass die im Grunde ein Programmschema aufstellen können, bei dem jeden Tag zur selben Uhrzeit dasselbe läuft. Mhm. Und dafür braucht man halt eine gewisse Anzahl von Folgen derselben Serie. Aber es müssen nicht zwingend 100 sein.
Vielleicht verwechsel ich das mit dem psychologischen Effekt, den man dann hat, wenn man 100 Folgen...
Also möglich.
Ja einfach möglich. Nur eine schönere Zahl, also wenn du erstmal dreistellig bist und so. Und ich hatte das auf jeden Fall bei Serien mal gelesen, dass da kurze Staffeln noch gemacht wurden, um irgendwie über diese 100 Folgen drüber zu kommen, weil man so kurz davor gewesen ist. Ist wahrscheinlich vielleicht dann eher so eine psychologische Geschichte. Das kann
natürlich glaube ich auch. Also zumindest beim A-Team war das keine Überlegung. Also auch die Entscheidungsträger bei NBC waren sich darüber im Klaren, dass die Serie nicht mehr lange durchhalten wird. Die haben zwar dann nochmal eine halbe Staffel beauftragt mit 13 Episoden und auch unter diesen 13 Episoden gibt es gute und sehenswerte Folgen, aber es war halt nicht mehr, das Augenzwinkern fehlte, der Humor fehlte, es war weniger Action und das merkt man diesen Folgen auch deutlich an. Das müssen dann nicht zwangsläufig schlechtere Geschichten sein, aber es war dann halt nicht mehr das A-Team so, wie man es kannte.
Ja, das Jumps the Shark, wenn eine Serie sich erstmal so irgendwie über so einen Zenit überschritten hat und irgendwie sich ändert und so. Meistens ist so eine Richtungsänderung hat ja selten wirklich zum Erfolg geführt bei Serien. Es gibt Ausnahmen, aber ne, meistens ist es gerade, wenn man so eine erfolgreiche Formel irgendwie gravierend ändert, sei es durch neue Darsteller, die dazu kamen, oder indem man das Konzept ändert. Und man hat ja in dem Fall beides gemacht. Neue
Figuren rein. Ganz genau. Ne? Ja.
Und dass man das A-Team, also ich fand das bei dieser Stockwell, also bei dieser fünften Staffel immer schlimm, dass sich das, weißt du, das freie A-Team, die sich dem Staat widersetzen und den unschuldigen Leuten, die arbeiten und plötzlich irgendwie, die werden so jetzt erpresst und sind irgendwie quasi in Geiselhaft von irgendeinem so Typen, für den sie da arbeiten müssen und der überrumpelt die auch und die machen, ich meine, klar, die können sich am Ende befreien so ein bisschen, aber ich fand das fand ich einfach so unwürdig in dieser Staffel, das hat mir nie gefallen halt, ne? Das war bei mir halt so, ne?
Das ging der Mehrheit der Zuschauer so. Mhm. Ja, deswegen haben auch nicht mehr so viele Leute eingeschaltet.
Es gab kein wirkliches Finalende, ne? Also keine wirkliche Abschlussfolge, die so richtig ein Serienfinale war irgendwie, ne?
Es gibt doch, das ist Ansichtssache. Es gibt eine Schlussepisode, die auch als solche konzipiert und geschrieben wurde, aber sie lässt dem Sender die Hintertüre auf, noch aus dem A-Team einen Fernsehfilm zu machen. Das war die Überlegung. Es wird am Ende der letzten Folge nicht wirklich klar, hat das A-Team jetzt alle Aufträge für General Stockwell abgearbeitet und wird begnadigt und ist jetzt frei, oder geht es noch irgendwie weiter? Das bleibt in der Schwebe. Und der Grund dafür ist derjenige, dass sich NBC die Möglichkeit offen lassen wollte, im Nachhinein noch einen A-Team-Fernsehfilm zu machen.
Ja, gut, klar. Und das hätte auch klappen können halt, ne? Oder man hätte es ja auch machen können, ne? Also das war ja durchaus auch en vogue, dass noch gerade so in den 90ern auf jeden Fall Fernsehfilme noch von 80er Jahren Serien gemacht wurden halt, ne? Denke ich, MacGyver beispielsweise, ne? Oder auch von etlichen anderen Serien wurden ja noch so Fernsehfilme gemacht halt, ne? Und das hätte also sein können, ne?
Ja, George Peppard ist ja nun leider schon vor 30 Jahren gestorben, 1994. Und damit hatte sich das dann zumindest, was die Originalbesetzung angeht, auch erledigt.
Ich würde in deinem Buch auch diese, also das, ich weiß noch, das war so eins der prägendsten Dinge, die ich immer so gehört habe, so als Kind auch schon, ja, hier der T und der Peppard, ne, die können sich nicht ab. Die haben sich gehasst während den Dreharbeiten. Das war immer so ein Ding, was so mitgeschwungen ist. Und das scheint ja auch so gewesen zu sein, dass die sich nicht besonders gut vertragen haben.
Das ist wohl richtig, allerdings, ja. George Peppard war ein Kinostar. Er war nicht einfach bloß Schauspieler, sondern er war Kinostar. Das ist nochmal in der Wertigkeit, in der Hierarchie der damaligen Zeit eine ganz andere Nummer, als wenn einer nur Schauspieler ist. Und Mr. T war ja nicht mal ein ausgebildeter Schauspieler, sondern der war halt muskelbepackt, der hatte einen Irokesenschnitt und der hatte den großen Durchbruch mit Rocky 3. Als Gegenspieler von Sylvester Stallone. Aber ansonsten hatte der noch nicht viel vorzuweisen. Und der Respekt, den George Peppard dann für Mr. T aufgebracht hat, war dann auch von Anfang an nicht sehr groß. Die haben zwar konstruktiv miteinander zusammengearbeitet, aber George Peppard galt ja sowieso nicht als sehr einfacher Charakter, der mit jedem Best Buddy ist. Und die Spannungen zwischen Peppard und Mr. T, die sind wohl recht früh an die Oberfläche gedrungen sozusagen. Mhm. Und irgendwann, du willst wahrscheinlich auf einen bestimmten Punkt hinaus, ne?
Nee, eigentlich nicht. Wie, auf was soll ich hinaus wollen?
Naja, irgendwann war es so, dass Mr. T, der Erfolg ist Mr. T zu Kopf gestiegen. Das kann man sagen. Er hatte die Rolle beim A-Team war 8 O'Clock Star. Er hatte seine eigene Cartoon-Show. Er hat zwei Alben veröffentlicht.
Oh ja, den Mother-Song nicht vergessen.
Die ja, Frau Treat Your Mother Right, absolut.
Genau, er hat, die Frau des US-Präsidenten hat auf seinem Schoß gesessen.
Genau, ja. Da war er im Weißen Haus eingeladen. Er hat seine eigene Spielzeuglinie herausgebracht. Er hat seine Autobiografie veröffentlicht, er hatte Werbeverträge.
Er hat den Film Der stärkste Mann der Welt, irgendwie, glaube ich, gab es noch von ihm, ne?
Ja, das gab es auch noch. Ja. Und das A-Team war für Mr. T dann nur noch eine Einnahmequelle von vielen oder von mehreren. Mhm. Der muss unfassbar viel Geld gescheffelt haben in der Zeit, unfassbar viel. Und Mr. T wurde halt arrogant und herablassend und hat dann angefangen, auch von Kindern Geld für Autogramme zu verlangen und war unfreundlich zu jedem, zu allen und jedem. Mhm. Und das hat George Peppard nicht gefallen. Mr. T's Unprofessionalität. Der kam zu spät zu den Dreharbeiten, der hat seinen Text nicht mehr richtig gelernt. Und für einen ausgebildeten Schauspieler, der reiten kann, der fechten kann, der sogar mit einem Flammenwerfer umgehen kann, das kann George Peppard nicht gefallen haben. Und das war das, was ihn primär gestört hat. Ja, natürlich war sich auch Peppard darüber im Klaren, dass Mr. T ein wesentlicher Faktor ist für den Erfolg der Serie. Aber irgendwann war der Punkt erreicht, an dem die kein Wort mehr miteinander gesprochen haben. Und die Konsequenz daraus war, dass viele Dialogzeilen dann eben an Dirk und Dwight hängen geblieben sind und von den anderen beiden nicht mehr so viel zu sehen war. Auch das ist ein Faktor, der sich dann negativ auf die Beliebtheit der Serie ausgewirkt hat. Ganz klar, ohne jeden Zweifel.
Ja, ich hatte auch sowas gelesen, wie, dass sie nur noch zu Tagszeiten gearbeitet haben und nicht mehr nachts arbeiten wollten und so. Und dann mussten die einen die Nacht sehen, die anderen die Tag sehen. Und dass Mr. T irgendwie die Serie kurz verlassen hat zu Beginn der vierten Staffel, weil er so angepisst war von den Bedingungen irgendwie auf dem Boot in der ersten Folge von der vierten Staffel, dann aber doch zurückkam und so. Weißt du, hört sich für mich so an, wie, da hast du so ein bisschen einen alternden Filmstar, der auch seinen größten Ruhm so im Kino schon auch eine Weile her hat. Und auf der anderen Seite jemand, der aktuell ein Star ist. Kein geiler Schauspieler, aber der Star. Also ein Star halt. Ne? So Rock ist kein geiler ist kein super Schauspieler, aber er ist ein Star halt. Ne? Und das ist so ein bisschen, es ist schon eine explosive Kombination. Und in der Doku irgendwie, das ist A-Team Again oder irgendwie sowas, hieß die,
glaube ich. Bring Back the A-Team?
Ja, genau. Ja. Da hat Mr. T gesagt, dass er immer mehr Geld verdient hat als Peppard. Das hat mich gewundert.
Na, das ist eine Aussage, die nun keiner mehr prüfen kann. Keiner kennt die Verträge. Das kann er zwar sagen, aber ich glaube nicht, dass Mr. T selber die Verträge kannte, die George Peppard oder Pephard geschlossen hat. Mhm. Das kann er ja sagen, dass er mehr Geld verdient hat. Das mag auch stimmen, aber das ist eine Aussage, die keiner mehr prüfen kann.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist also vielleicht, ich kann mir vorstellen, ab irgendwann in der Serie, ich glaube aber am Anfang wird es nicht so gewesen sein, das glaube ich auch nicht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass am Anfang George Peppard der Star war und dementsprechend auch signifikant mehr verdient hat als Mr. T. Aber die Schauspieler haben alle nach jeder Staffel eine Gehaltserhöhung bekommen, nach jeder Staffel.
Hm. Hm. Ja. Um nochmal auf das Buch zu sprechen zu kommen, was mich wirklich interessieren würde, ist bei dieser Menge auch an Inhalt und an Gesprächen, du musstest ja auch diese ganzen Leute erstmal recherchieren, ne?
Ja.
Erstmal, wer war das überhaupt? Ne, da findet man ja auch mit IMDb und so, ist es dann ein bisschen schwierig, aber leben die noch, wo leben sie? Das allein ist ja schon wahrscheinlich eine Monsteraufgabe, dann die Leute zu kontaktieren. Über was für eine Zeit reden wir hier, wo du sagst, das ist so die Entstehungszeit dieses Buches?
Es sind mehrere Jahre. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich jeden Tag 8 Stunden hätte hinsetzen können, um daran zu arbeiten. Aber es sind definitiv mehrere Jahre gewesen. Das Zusammentragen von Material war ein Prozess, der sich über einige Jahre erstreckt hat. Es ist alles ein großes Puzzle und mal ließ sich hier ein Teil finden, mal dort ein Teil, mal habe ich da ein Drehbuch entdeckt, da Zeitungsartikel, dann hat mir jemand Fotos vom Set zur Verfügung gestellt, aus einer anderen Quelle kommen dann Drehpläne und so weiter. Mhm. Und diese Einzelinformationen zu finden und dann sinnvoll miteinander zu verknüpfen und zu strukturieren, das war dann die Herausforderung. Und parallel habe ich dann halt noch diverse Interviews gemacht.
Mhm. Gibt es da irgendwie noch so eine Fanszene, also gerade in Amerika, die einem da irgendwie hilft oder über so eine Art Fandom, über was man da, wo man so an so Sachen rankommt, oder ist das einfach so ein Netzfunde?
Netzhunde? Nee, also das, was man im Internet findet, also IMDb und Wikipedia, das sind zwar sehr bequeme Anlaufstellen, wenn man Informationen sucht, aber ich würde jetzt nicht bedingungslos unterschreiben, dass das Internetseiten sind, die immer journalistischen Standards genügen. Das tun sie definitiv nicht. Also auch gerade im Gespräch mit den Crewmitgliedern habe ich festgestellt, die IMDb ist in höchstem Maße unvollständig, zum Teil fehlerhaft. Wikipedia ist schnell und praktisch und bequem und da steht auch vieles drin, was richtig ist. Aber auch Wikipedia, das sind nicht die Quellen, mit denen ich gearbeitet habe, sondern soweit es möglich ist, man muss immer sich vor Augen halten, es ist 40 Jahre her oder annähernd 40 Jahre.
Ja.
Soweit es möglich war, habe ich versucht, mit Primärquellen zu arbeiten. Das heißt, keine Internetseiten, die es heute gibt, sondern ein Archiv von Zeitungsartikeln aus der Zeit der Dreharbeiten. Und ich habe mit den Leuten gesprochen, die selber dabei waren, quasi den Augenzeugen. Das sind Quellen, die belastbar sind, auf die man sich verlassen kann. Nicht Wikipedia, nicht die IMDb. Und es gab auch in den USA keine Fanszene oder irgendwas in der Art, die da mir hätte helfen können.
Das finde ich total faszinierend, was das für ein gigantischer Aufwand ist, da ranzukommen. Hört sich ja wirklich an, wie da hat jemand, der da mitgearbeitet hat, sein Fotoalbum geöffnet und gesagt, hier sind noch Sachen drin, das haben wir hier gemacht und so. Und
genau, also ein Beispiel dazu, der Sohn des leitenden Kameramanns vom Second Unit, der hat mir 2 Fotos zur Verfügung stellen können. Also das A-Team wurde ja so schnell gedreht, in 6-7 Drehtagen etwa, dass es 2 voneinander unabhängige Drehteams gegeben hat. Das First Unit, das geleitet wurde von dem jeweiligen Regisseur, der dann auch im Vorspann oder Abspann eingeblendet wurde. Und dann das Second Unit unter der Leitung von Craig Baxley. Der hat sich primär um Action-Szenen und um Stunts gekümmert. Natürlich haben die beiden Drehteams sich miteinander ausgetauscht, aber es sind 2 Drehteams gewesen, die parallel gearbeitet haben. So. Und auch das 2. Drehteam hatte ein eigenes Kamerateam, eine eigene Kameracrew. Und der Sohn des Director of Photography, Second Unit, der war in der Lage, mir 2 Fotos zu überlassen, die er damals am Set gemacht hat. Ja? Also man greift da nach Strohhalmen und ich war dankbar für jeden, der noch was hat. Weil nach der langen Zeit gibt es praktisch nichts mehr. Stephen Cannell Productions, die mag vielleicht noch Drehbücher haben, aber von denen kam keine Antwort. Mhm. Die waren nicht an irgendeiner Zusammenarbeit interessiert. Und NBC hat mir auch sehr höflich und freundlich mitgeteilt, dass da Unterstützung nur gewährt wird für Projekte, die von NBC autorisiert wurden. Da habe ich gesagt, okay, danke, dann halt nicht. Und die meisten Unterlagen, die du im Buch siehst, die kommen von Crewmitgliedern.
Das finde ich wirklich nochmal wichtig zu erwähnen. Das heißt, diese Bilder und diese Fotografien und Setberichte und all diese ganzen Sachen, die gibt es sonst nirgendwo. Also die kann man nicht googeln, irgendwie im Internet zusammenfinden. Das sind wirklich, das gibt's nur bei dir in diesem Buch halt.
Genau. Die meisten Fotos, die in dem Buch drin sind, die stammen von der Maskenbildnerin, also die meisten Drehortfotos. Und sie hat mir eine exklusive Lizenz zur Nutzung erteilt. Das heißt, die Fotos sind jetzt im Buch und sonst nirgendwo anders. Die sind nicht im Internet und auch in keiner Bilddatenbank. Natürlich habe ich für Kickstarter einige Fotos veröffentlicht, die du jetzt auch im Internet findest. Aber die allermeisten Fotos gibt es exklusiv nur in diesem Buch. Und es gibt in dem Buch keinen einzigen Screenshot, der von dem gesendeten Filmmaterial stammt.
Ach.
Denn das wäre urheberrechtlich geschützt. Da hätte ich die Erlaubnis gebraucht von der Produktionsfirma oder von NBC Universal. Mhm. Die Bilder sind alle unabhängig von dem Filmmaterial entstanden.
Okay. Das ist Wahnsinn.
Und also, Craig Baxley war derjenige, der mir eine ganze Reihe von Drehbüchern zur Verfügung stellen konnte, die ja auch eine wichtige Quelle sind.
Ja, klar. Ne? Aber das finde ich wirklich faszinierend. Das ist entweder in diesem Buch oder man muss wirklich die Leute ausfindig machen und fragen, ob man in deren private Fotoalben gucken kann, wenn man diese Bilder sehen will. Und das wird wahrscheinlich schwierig sein bei dem einen oder anderen. Da wird ja wahrscheinlich keiner mehr nicht in Rente sein, vermute ich jetzt mal.
Allein. Ja, doch, also die Leute, also erstmal muss man sagen, inzwischen sind vier meiner Gesprächspartner sind inzwischen verstorben. Das ist bitter. Das ist schade. Das waren zwei Gastschauspieler und dann der leitende Kameramann vom Second Unit, den ich noch treffen konnte in Los Angeles, und dann ein Mitarbeiter der PR-Firma, die den Van beim A-Team platziert hat. Die sind mittlerweile alle verstorben. Und das hat mir auch gezeigt, hey, die Zeit rennt einem davon. Ja? Also wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann irgendwann ist Ende. Ja? Und ich meine, George Pepper ist tot. Stephen Cannell und Frank Lupo, die Erfinder des A-Teams, sind tot. Und die Anzahl der Leute, die noch in der Lage sind, über diese Serie zu sprechen, die nimmt leider nicht zu, die nimmt immer weiter ab. Genauso wie die Möglichkeit abnimmt, irgendwelche Originalunterlagen noch zu finden.
Ja klar, die werden ja nicht archiviert, also in digitaler Form auch nicht archiviert wahrscheinlich halt, ne? Das ist wirklich faszinierend. Ich finde allein schon, dass das Cover das Bild auf der Rückseite des Buches faszinierend mit dem Team, mit den Stuntleuten. Also mit den Stuntleuten in ihren Kostümen, was ich auch gleich wusste, nur wenn man diesen Einband sieht, dieses schöne Hardcover, und sagt, Alter, das habe ich noch nie gesehen, so die Stuntleute kann mich nicht erinnern, jemals ein Bild von den Stuntleuten beim A-Team gesehen zu haben.
Nee, das ist auch eines der schönsten Fotos, deswegen musste das aufs Cover. Das gefällt mir auch sehr, sehr super. Gut.
Das ist wirklich, wirklich super. Also das ist ja echt, ich finde das echt total beeindruckend, dass du dir da diesen riesen Weg gegangen bist und diesen immensen Aufwand betrieben hast. Und da kann man sich echt nur vor dir den Hut ziehen und Danke sagen, dass du das gemacht hast. Und
ja, vielen Dank. Also meine Motivation war, einfach Antworten zu finden auf die ganzen Fragen, die ich als Zuschauer, die ich als Fan hatte. Ja, wo befindet sich Mr. Lees chinesische Wäscherei wirklich? Wo wurde gedreht? Ja, und wie viele Vans gab es beim A-Team? Und existiert heute vielleicht noch einer? Und wie liefen die Dreharbeiten ab? Und was hat es mit Hannibals Aquamaniac-Kostüm auf sich? Wer hat sich das ausgedacht und wer hat das gebaut? Und wie war das mit den Stunts? Wie wurden die geplant? Wer hat die gemacht? Und solchen und vielen anderen Fragen bin ich für das Buch nachgegangen. Ich wollte für mich selber die Dinge erfahren, die man nicht sieht, wenn man sich bloß eine Folge des A-Teams anschaut.
Verrätst du mal, ob du alle deine Antworten gefunden hast?
Die Frage darfst du gerne stellen. Nein, ich habe nicht alle Antworten gefunden. Ich konnte mich manchen Antworten nur annähern, weil die Quellen einfach nicht mehr vorhanden sind. Zum Beispiel die Frage, wie viele Vans es gab und ob heute noch einer existiert. Ich habe dazu Zahlen und man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dazu eine Aussage treffen, aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Also ich weiß zum Beispiel, weil ich die Fahrgestellnummern habe der Vans, die verwendet wurden in der Serie, welcher Van, der noch in einem Museum steht, ein echter, wirklich screen-used A-Team-Van ist. Es gibt alle möglichen Vans, die im A-Team-Design in irgendwelchen Museen rumstehen in den USA, aber bei einem weiß ich ganz sicher, dass es ein screen-used Van ist. Einmal, weil ich die Fahrgestellnummern habe und ich konnte mir diesen Van auch ansehen. Das heißt, ich habe drin gesessen, ich habe unter dem Van gelegen, ich habe mir das Dach angeguckt, solche Dinge.
Nerd.
Was denn?
Großartig. Ich habe unter dem Dach, ich habe unter dem Auto gelegen und habe mir das Dach angeguckt.
Nein, ich hab mich deswegen unter das Auto gelegt, weil ich versucht habe, den Hersteller der Räder zu identifizieren.
Klar,
das hat aber leider nicht funktioniert. Das hat nicht geklappt.
Alter, ist das großartig. Das ist wirklich großartig. Mann, und das auf 300 Seiten. Alter, ich bin jetzt, ich werde jetzt mit Lesen anfangen. Das schwöre ich dir. Also da habe ich vor allen Dingen bin ich mal gespannt. Vor eine Frage musst du mir vorab, kannst du mich ja spoilern, wenn du magst.
Bitte. Halt, ne?
Wie enttäuscht warst du vom A-Team-Film?
Ah, der Kinofilm. Es führt wohl keinen Weg daran vorbei, sprechen wir über den Kinofilm. Also, zwischen der letzten Folge des A-Teams und dem Kinofilm ist fast ein Vierteljahrhundert vergangen. Da kann man nicht erwarten, dass ein neues A-Team eine 1:1 Fortführung des Originals ist oder dass das eine reine Kopie wäre. Aber dass die Macher des Kinofilms die Identität des A-Teams so weit verfehlen, das hat mich dann wirklich leicht schockiert. Das war, um das Fazit vorwegzunehmen, ja, es war ein Versuch wert, aber der Plan hat hier nicht funktioniert. Das A-Team war deswegen erfolgreich, weil es eine einzigartige Kombination von Action und Humor geboten hat. Das war die Erfolgsformel. Action plus Humor plus eine super Besetzung. Das war die perfekte Besetzung, diese vier Typen. Und beim Kinofilm wäre es schön gewesen, um sich von der ganzen Masse an Marvel-Superheldenfilmen abzugrenzen. Es wäre schön gewesen, die Stunts auf die klassische Art zu machen und nicht bloß im Studio vor einem Greenscreen oder in einer Bluebox. Bei der Serie, da wusste man genau, in dem Jeep, der sich da gerade in den Himmel schraubt und dann krachend auf den Boden stürzt, da sitzt wirklich einer drin.
Ja.
Und bei einer Explosion war auch klar, das ist echtes Feuer, eine echte Explosion. Natürlich, alles inszeniert, alles geplant, aber es war echt, es war authentisch. Und der Kinofilm hat sich für mich so angefühlt, als sei es ein Videospiel, was man sich ansieht. Es war alles zu perfekt ausgeleuchtet, das war mir alles zu glatt, zu künstlich. Aber wie gesagt, ein Versuch war das wert. Ja,
definitiv.
Aber es hat halt nicht geklappt.
Also ich weiß noch, dass ich, als ich den Film im Kino gesehen habe, habe ich gedacht, okay, mit Liam Neeson kann ich leben als Hannibal Smith. Ich glaube, der war eine durchaus so die gute Wahl. Bradley Cooper durchaus auch okay als Pac-Man. Das Problem, als Faceman. Das Problem ist nur, dass das Ding dann irgendwann ein Star-Vehikel für ihn sein sollte. Deshalb dieser, wer auch immer auf die Idee kam, dass er den Plan machen soll am Ende, der gehört mit einem nassen Lappen geschlagen.
Hm? Das würde ich genauso unterschreiben. Es gibt in dem Kinofilm die Szene, wo Face Hannibal fragt, was sie denn jetzt machen sollen. Und Hannibal antwortet, ich weiß es nicht. Und das hat mich echt, ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Hannibal hat keinen Plan? Hannibal hat keinen Plan? Wie kann das sein? Hannibal ist derjenige, der den Plan haben muss.
Richtig, verdammt nochmal.
Also
es war
schade.
Ja, das ist eindeutig. Sie wollten das Ding halt als Star-Vehikel für Bradley Cooper machen und deshalb das wirkt auf mich zumindest so, deshalb durfte er den Plan am Ende machen und das war, glaube ich, echt so ein Schlag ins Gesicht, für jeden A-Team-Fan. Das fand ich furchtbar. Ich weiß noch, wie ich im Kino da saß und dachte, das ist jetzt nicht der in Ernst, dass er den Plan macht. Also da muss man, ich weiß noch, ich war damals mit einer Freundin im Kino, die hat meine Wut nicht verstanden, aber ich weiß noch, wie ich da saß und immer nur zu ihr, sie sagt, das ist doch eine ganz nette Szene. Ich hab gesagt, ja.
Das ist
nicht den Plan.
Nein. Und also
ja,
du sagtest, dass Liam Neeson einen ganz guten Job gemacht hätte. ich sehe das anders.
Okay.
Liam Neeson war für mich als Hannibal zwar optisch eine gute Besetzung, aber von seiner schauspielerischen Leistung hat er mich in dem Film nicht überzeugt. Ungefähr ein halbes Jahr vorher ist seine Frau tödlich verunglückt. Das mag einen Einfluss auf seine Leistung als Schauspieler gehabt haben in diesem Film. Aber natürlich ist Liam Neeson ein beeindruckender und sehr, sehr guter Schauspieler. Mich hat er beeindruckt wegen Schindlers Liste.
Ja, ja. Natürlich.
5 Sekunden konnte ich mit ihm sprechen, aber ich war nicht davon beeindruckt, dass er das A-Team gemacht hat, sondern weil er Schindlers Liste gemacht hat.
Ja,
das natürlich. Hat mich beeindruckt. Ja, aber der Kinofilm...
Ja, das...
Ja, also am schlimmsten, Gregor, am schlimmsten war es, sich durch die Drehbuchentwürfe durchzuarbeiten. Also das war echt, das hat keinen Spaß gemacht. Also das waren sehr, sehr einsame und lange Abende am Schreibtisch.
Also mit anderen Worten, war kein Versuch gut, den sie da gemacht hätten, Gott. Oder? Nicht erkannt, ne? Nicht erkannt, oder?
Schau dir das in dem Kapitel an, das ich darüber geschrieben habe, bitte.
Ja, okay.
Ich zitiere eingehend aus den Drehbuchentwürfen. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja, es ist
da ist dann noch was halbwegs Brauchbares draus entstanden. Aber nochmal, im Kern haben die Macher des Kinofilms das A-Team als Konzept nicht verstanden. Vor der Premiere des Kinofilms wurde verkündet, hey, the original cast is in it. Ja, also nicht Mr. T und natürlich nicht George Peppard, aber Dirk und Dwight, die werden einen Cameo-Auftritt haben im Kinofilm. Hast du den gesehen, den Cameo-Auftritt?
Die Deleted Scenes, ne?
Na, die sind nicht, ja, na, nicht so ganz. Die sind, die Szenen mit Dirk Benedict und Dwight Schultz wurden im Kino nach dem Abspann gezeigt.
Stimmt.
Nach dem minutenlangen Abspann, als 90% der Leute aus dem Saal schon wieder raus waren, da wurden die Szenen mit Dirk und Dwight gezeigt. Und ich habe immer nur gedacht, ich habe doch genau aufgepasst, ja, und jetzt ist der Film zu Ende, wo waren die denn? So, und was wurde gemacht? Beide Szenen, die komplett unabhängig voneinander waren, wurden back-to-back einfach an den Abspann hinten dran geklatscht und werden dann demzufolge auch niemals bei einer Fernsehausstrahlung zu sehen sein. Das war nicht in Ordnung. Also
ja.
Das,
stimmt,
da wurde den Fans des A-Teams, der Originalserie, wurde da echt übel mitgespielt.
Ja,
das hätte man eleganter lösen können.
Auch den Schauspielern, weil, also ich habe diese Szenen tatsächlich nur auf YouTube gesehen, weil ich danach explizit gesucht habe.
Ja, es gibt da auch unterschiedliche Schnittfassungen. Extended Version hat nochmal eine andere Schnittfassung als die Kinofassung. Da ist alles durcheinander. Also schade.
Total. Mann, echt. Das war wirklich ein großer Fail. Aber du hast es schön gesagt. Also es ist einfach das nicht verstanden. So wie, als ich vor kurzem mal versucht habe, die neue MacGyver-Serie zu sehen und dann auch gemerkt habe, die haben auch das Original überhaupt nicht verstanden halt, ne? Aber hat ja da trotzdem zumindest funktioniert halt, dadurch, dass es ein paar Jahre lief halt, ne?
Ja. Ja.
Aber meinst du, das würde mich so zum Abschluss vielleicht nochmal so auch interessieren, meinst du, man könnte so eine Serie wie das A-Team heute nochmal machen oder man könnte das heute remaken, also wirklich gut fürs Fernsehen remaken? Das ist
schwierig.
So ein Ding seiner Zeit und Magie, da kam so Magie zusammen und die ist schwer zu reproduzieren wie Ghostbusters 1.
Ja, es gab ja diesen Aufruhr, als Ghostbusters mit rein weiblicher Besetzung in die Kinos kam. Gar kein schlechter Film, ja, jetzt nicht so überraschend und innovativ, wie das Original damals gewesen ist, aber das war ein anständiger Film und es war tatsächlich mal in der Diskussion, eine neue A-Team-Serie auf den Markt zu bringen, eine Serie mit einer zumindest teilweise weiblichen Besetzung. Das war mal im Gespräch und an diesen Entwicklungsarbeiten war auch die Tochter von Stephen Cannell mit beteiligt, aber möglicherweise hat man angesichts dieses Aufruhrs um den weiblichen Ghostbusters-Film gesagt, nee, das lassen wir dann doch mal lieber. Ich glaube, dass das A-Team nicht mehr zu wiederholen ist. Das A-Team war die perfekte Serie zum perfekten Zeitpunkt.
Mhm.
Und die Charaktere mit ihren Darstellern, das wäre wirklich ein Lottogewinn, ein absoluter Glückstreffer, wenn man das nochmal hinbekäme. Aber planen kann man sowas nicht. Also nein, ich glaube nicht, dass ein A-Team heute noch in einer Neuauflage erfolgreich wäre. Und der Kinofilm hat es ja auch gezeigt.
Ja, klar. Es ist mit anderen Worten, das ist so eine Sache, die nur genau zu dieser Zeit möglich gewesen ist, wie Rocky IV. Der wäre auch zu keiner anderen Zeit so möglich gewesen wie zu dem Moment. Und da fällt mir übrigens noch eine Frage ein. Die hat mir die ganze Zeit schon auf der Seele gebrannt. Bei unseren vier Helden, ne?
Ja.
Hast du einen Favoriten?
Ja, selbstverständlich. Hannibal natürlich.
Hannibal war immer mein
Favorit gewesen. Hannibal war der coole Anführer, der immer den Plan hatte und den Weitblick und der sich von nichts hat unterkriegen lassen, der keine Angst hatte vor Colonel Decker. Hannibal, ja.
Ja.
Hannibal war immer mein Lieblingscharakter und ist es bis heute.
Ja, komplett so. Ich neige sowieso immer dann zu den Anführern. Das heißt, ich folge ihnen wahrscheinlich relativ schnell. Aber ist bei mir auch so. Ich fand die Art immer auch schon geil von ihm, auch dass jemand konsequent Lederhandschuhe tragen kann. Weißt du? Musst du erstmal können, wenn du kein Serienkiller bist.
Ja, das war halt Teil der Figur.
Ja.
Da haben sich die Erfinder wahrscheinlich ein bisschen inspirieren lassen aus dem Film Die glorreichen Sieben, wo wiederum Robert Vaughn mitgespielt hat, der dann später zu General Stockwell wurde. Mhm. Also auch in diesem Kinofilm Die glorreichen Sieben gibt es einen, der schwarze Lederhandschuhe trägt. Und der Pilotfilm ist ja tatsächlich auch ein bisschen an die Handlung von Die glorreichen Sieben angelehnt. Mhm. Ja, aber die Lederhandschuhe waren auch cool. Und natürlich die Zigarre, ja, das gehörte mit dazu.
Ja, aber es ist schon richtig. Das sind einfach vier Charaktere, die sowohl mit der Besetzung wie auch der unterschiedlichen Art einfach super zusammen funktioniert haben. Ne? Und das ist wirklich einmalig und ich glaube auch, dass das nicht mehr so herstellbar wäre. Also sowas wie Knight Rider, ja, beispielsweise, das ist noch möglich und so, brauchst du nur was. Aber A-Team, glaube ich, ist auch so von der ganzen Art einfach zu sehr ein Kind seiner Zeit
gewesen. Ja, absolut. Das war 100% 80er Jahre und das A-Team, die Serie, ist wie viele andere heute ein historisches Zeitdokument und so muss man das sehen. Ja? Das ist ein Blick in die Vergangenheit. Wenn man sich die Drehorte heute anguckt, es gibt immer noch viele Drehorte, die existieren. Das A-Team war ja keine Serie, die einfach nur in einem einzigen Studio gedreht wurde, sondern die wurde überwiegend draußen gedreht. On location, also an immer anderen Drehorten.
Und was aufwendiger ist. Ne?
Das ist aufwendiger, weil dann immer der ganze Tross umziehen muss. Aber das hat der Serie dann auch einen realistischen Touch gegeben.
Ja, genau. Und vor allen Dingen dieses irgendwie war ja so ein bisschen Robin Hood und im man hat auch nie, ich weiß nicht, ich glaube, so richtig haben wir nie erfahren, was die eigentlich in Vietnam, doch, es wurde mal gesagt, was die in Vietnam eigentlich so Schlimmes gemacht haben, ne? Den wurde ja so ein Banküberfall im Prinzip in die Schuhe geschoben, ne?
Naja, sie haben im Auftrag eines Vorgesetzten die Bank von Hanoi ausgeraubt.
Klassisch. Ja? Der klassische Vorgesetzte.
Ich weiß nicht, was für Vorgesetzte du hast.
Ja, ich weiß nicht, das hört sich immer so an, als würde ich im Nachhinein, aber du verarschst uns damit nicht. Nee, das ist schon alles abgesegnet, diese ganze Geschichte. Stimmt, aber das hatte ich schon wieder fast vergessen, was das der Grund war, dass die gejagt wurden halt, ne?
Genau.
Ja.
Sie wurden ja zunächst auch gefangen und dann sind sie ausgebrochen, wie es im Vorspann heißt.
Ach, weißt du, ich liebe ja Vorspanne, die einfach schlicht und ergreifend die Story der Serie nochmal erzählen. Halt, ne?
Ja.
Das war beim A-Team immer großartig. Das hat man einfach so mitgesprochen, obwohl ich dann später auch dieses RTL-Ding, wo man einfach nur die Intro-Musik gehört hat, wo es dann gleich zur Sache ging. Das fand ich auch schön, aber ich mag das so grundsätzlich, wenn man das nochmal erzählt bekommt, so als kleine Zusammenfassung, was da jetzt genau passiert.
Ja, das war eine sehr gute Einstimmung und clever war auch, dass man da Originalaufnahmen aus dem Vietnamkrieg verwendet hat. Ja, dieser landende Hubschrauber, die Soldaten, die da rausspringen und ins Unterholz laufen, das waren keine gestellten Aufnahmen, sondern das sind tatsächlich Originalaufnahmen aus dem Vietnamkrieg.
Ja, und kombiniert mit einem der eindrucksvollsten Sams der 80er Jahre, finde ich.
Ja.
Also das von A-Team ist Airwolf und Knight Rider und so, und A-Team ist so ein Ding, finde ich.
Ja, das kennt jeder bis heute. Egal, ob man die Serie geguckt hat, ob man Fan war oder nicht, den Vorspann, die Titelmelodie, die kennt man.
Ich war mal auf einem Punkkonzert, die hatten das als Intro. Weißt du, dabei sind die Leute mehr bei dem Intro abgegangen, als dann später, als die Band auf die Bühne gegangen ist.
Ja, also, dann war die Band wahrscheinlich vielleicht nicht so gut, keine Ahnung.
Offensichtlich, offensichtlich. Ja. Na, aber auf jeden Fall zum Thema, weil du gesagt hast, so ein Zeitdokument, das hast auch du für mich geschaffen mit Absolute A-Team, das Insiderbuch über die Action-Serie. Und da muss ich sagen, da sage ich ganz, ganz vielen lieben Dank dafür, dass du einmal dieses Buch gemacht hast und uns jetzt die Möglichkeit gibst, es ordentlich zu bestellen.
Es war mir ein Bedürfnis, es war mir eine Freude.
Und dass du mit mir darüber gesprochen hast. Und das hat mich jetzt auch sehr, sehr gefreut, Tobias, wirklich.
Ja, lies das A-Team-Buch, denn man ist nie zu alt für eine glückliche Kindheit.
Das ist wohl wahr. Man könnte also sagen, du kannst echt froh sein, dass dein Plan in dem Fall funktioniert hat.
Der hat funktioniert, jawohl.
Okay, wie gesagt, dann bedanke ich mich bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht für dieses Gespräch. Und, liebe Leute, in diesem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.